Ja, willkommen bei der Gretchenfrage. Ich bin Willem Arendt und mache den Gott bewahre Podcast. Da schaue ich mir immer mit einem Experten gemeinsam ein spezielles Thema an. Besuche Orden, mache Porträts und kleine Reportagen von interessanten Orten. So habe ich mich mit Valerie Schönjan von Valerie und der Priester zu einem Spaziergang getroffen und habe mit einer evangelischen Pastorin über ihre Kirche geredet. Besonders spannend war mein Besuch in der Apostolischen Nunziatur, der päpstlichen Botschaft in Berlin. Aber nun zur Gretchenfrage. Sag, wie hältst du es mit den Exerzitien? Ich mag es sehr, mich ein paar Tage aus dem Alltag auszuklinken und dann in eine kontemplative Welt einzutauchen. Marc? Flo? Wie haltet ihr es mit den Glaubensübungen?
Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus
Gelsenkirchen. Obwohl das heute nicht ganz stimmt, wir sind mal wieder nicht in Gelsenkirchen.
Nee, wir sind on Tour.
Wir sind on Tour in Essen. Und zwar genau wo?
Ja, wir sind im Kardinal-Hengsbach-Haus. Dort ist das Exerzitienreferat des Bistums Essen. Jetzt, wie kommt das? Ihr habt ja vorhin schon in dem Vorspann vom Patrick Willem gehört, dass es heute um Exerzitien und geistliche Begleitung geht. Und da haben wir uns höchst kompetentes Fachpersonal vor die Mikrofone geholt. Wir begrüßen ganz herzlich den Johannes Lieder und den Klaus. Jetzt können wir direkt... Ja. Entschuldige bitte.
Kläffner.
Ich weiß, dass du Kläffner heißt. Ich habe das. Ist, ja.
Du bist schon so Klaus, dass ich
das tue. Genau, du bist mehr Klaus als Kläffner. Ja. Nein, das macht gar keinen Sinn.
Ja, wir dachten, also heute ist der 21. Dezember. Wir sind ganz kurz vor Weihnachten. Das wird ja immer gesagt, wird immer behauptet, es sei eine besinnliche Zeit. Deswegen heute also ein besinnliches Thema oder ein Thema, wo es um vielleicht auch um Besinnung gehen kann. Aber ich würde sagen, am Anfang könnt ihr vielleicht einfach mal kurz sagen, wer ihr so seid und was ihr so macht. Das wäre nett. Ich weiß nicht, wer anfangen mag, mir ist halt wurscht.
Fang du doch an, oder?
Ja gut, dann fange ich an. Johannes Lieder ist mein Name. Ich bin Pastoralreferent, das heißt bei der Kirche angestellt als Seelsorger, hauptamtlich mit ganzer Stelle. Bin seit 3 Jahren im Bistum Essen hier angestellt, in diesem schon besagten Exerzitienreferat. Und ja, meine ganze Tätigkeit geht um Spiritualität, um diese besagten Exerzitien, also Angebote von Kursen, Besinnungstage zwischen einem halben Tag und ganzen Wochen. Einzelbegleitung auch, also Gespräche mit einzelnen Leuten. Und ja, darüber hinaus natürlich bei Kirchens noch ganz viel andere Dinge. Noch mehr zu meiner Person, Hintergründe, Abgründe.
Ach, das, ich weiß nicht, das ergibt sich ja vielleicht. Abgründe.
Gut. Klaus. Ja, ich bin auch hier im Exerzitienreferat. Klaus Kläffner, Priester hier im Bistum Essen seit 18 Jahren und habe 2 Aufgaben. Das eine ist eben hier im Exerzitienreferat. Johannes hat das gerade schon ein bisschen erzählt, was wir hier so im Groben anbieten und was wir hier versuchen mit den Menschen. Die andere halbe Stelle ist in der Priesterausbildung. Das heißt, ich habe relativ viel mit jüngeren Menschen zu tun, so zwischen 19 und Anfang 30, die sich überlegen, Priester zu werden und auf dem Weg dahin bestimmte Veranstaltungen mit mir dann haben. Da bin ich spiritual. Also ich bin derjenige, der sie geistlich begleitet und auch Spiritualität vermittelt und sie darin stärkt und fördert.
Jetzt hast du geistliche Begleitung gesagt. Gut, Marc und ich, wir kennen ja ein bisschen was davon. Wir haben ja auch so eine seelsorgliche Ausbildung oder stecken nur mitten drin und befinden uns ja auch in geistlicher Begleitung. Aber ich denke mal, den Hörerinnen und Hörern ist erstmal nicht klar, was das irgendwie sein soll, geistliche Begleitung. Was hat man sich da jetzt näher hin drunter vorzustellen?
Ja, das besteht vor allen Dingen in dem, was es schon sagt, dass einer einen begleitet oder eine. Das ist unterschiedlich. Es gibt Frauen, die begleiten, es gibt Männer, die begleiten. Und das heißt im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück Weg mitgehen. Also das Leben des anderen ein bisschen mitzuteilen, durch Gespräche vor allen Dingen, aber auch durch Gebet. Und in diesen beiden Spuren den anderen, die andere Person wirklich auch in ihrer Lebensfrage oder in ihren Lebensfragen, in ihren Problemen, aber auch in ihren Freuden des Alltags, in Entscheidungen zu begleiten. Das geht dann so meistens, dass man sich trifft für eine Stunde oder auch etwas länger, etwas kürzer, in Abständen, die man vereinbart. Manchmal sind es 4 Wochen, manchmal monatlich. Und dann spricht man über, im wahrsten Sinne des Wortes, Gott und die Welt, was gerade denjenigen, der begleitet wird, bewegt.
Was ist da so, also warum macht man das? Es muss ja, also das kann man ja auch mit seinem Nachbarn jetzt theoretisch über Gott und die Welt reden, ja, oder mit meinem Postboten. Also
na klar, oder mit der Familie, ne, Ehepartnerin oder wie auch immer, beste Freunde. Also geistliche Begleitung zeichnet nochmal aus, dass es jemanden gibt, der begleitet, der eine Ausbildung darin hat und auch in der Gesprächsführung sich auskennt, der Erfahrungen gesammelt hat im eigenen geistlichen Leben und deswegen so diese geistliche Dimension auch reinbringt. Das heißt also, wo ist ein Mensch vom Geist bewegt, wohin bewegt der Geist Gottes ihn oder sie, welche Anstöße und Anregungen gibt er der Person durch das, was sie erlebt, was sie in sich trägt, aber auch, was sie von außen an Impulsen bekommt. Ja.
Ich glaube, die Ausbildung hilft besonders dazu, dass man nicht in Versuchungen gerät, die in Gesprächen eben auch sein könnten, dass man sich irgendwie überlegen fühlt oder meint, den anderen belehren zu müssen oder kontrollieren, ausfragen. Also da ist es wichtig, gut bei sich zu sein und die eigenen Motive wahrzunehmen. Also wirklich eine gewisse Selbstlosigkeit zu haben, den anderen wirklich zu begleiten, also gut zuzuhören und den Weg des anderen im Blick zu haben und nicht selber jemand anders vollquatschen zu wollen zum Beispiel.
Also geistliche Begleitung ist jetzt nicht unbedingt zu vergleichen mit, weiß ich nicht, einer Therapie oder so oder einer Lebensberatung. Das ist jetzt nicht, also es ist nicht unbedingt so dasselbe, ne?
Genau, also würde ich schon sagen, das ist nicht dasselbe. Es kann natürlich beraterisch wirken oder es kann auch therapeutische Wirkung haben, was da in dem Zweiergespräch, in der Beziehung zwischen den beiden entsteht, aber es ist eben nicht das Ziel, jetzt sich zum Amateur-Therapeuten da aufzuschwingen oder zu jemandem, der in allen Lebensfragen Bescheid weiß. Der Johannes hat das ja eben schon gesagt, es geht eher darum, den anderen so in seinem eigenen zu begleiten und das heißt auch sehr stark nochmal zu gucken, wo spricht da Gott in diesem Leben. Das ist so die Dimension, die spezifische Dimension der geistlichen Begleitung. Das wird manchmal gar nicht so thematisch, also man spricht jetzt nicht die ganze Zeit über den lieben Gott oder über das Gebetsleben oder so, das spielt eine Rolle, kann eine Rolle spielen, aber ist jetzt nicht das vordergründige, ständig benannte Thema, sondern das geschieht eher so wirklich in den Themen und Problemen, den Fragestellungen, die im Alltag sich einfach ergeben und die haben vordergründig vielleicht oft gar nichts mit Gott zu tun, aber da gemeinsam zu suchen, gibt's da was für mich als nächstes so deutlich wird, wo Gott mich hinführen möchte, wo der Geist mich hinbewegt oder wovor er mich auch bewahren möchte, wozu er uns anregt, so. Das ist so die Dimension der geistlichen Begleitung, die auch, und das ist der zweite Unterscheidungspunkt, würde ich sagen, einfach auch damit rechnet und daran glaubt, also zumindest von der Seite des Begleiters, dass Gott da ist und auch was wirkt und der eigentliche Begleiter ist.
Würdest du oder würdet ihr sagen, dass geistliche Begleitung nur für Leute Sinn macht, die mit Gott etwas anfangen können oder die sich selber als glaubende Menschen bezeichnen? Also überspitzt gefragt, ginge geistliche Begleitung mit einem Atheisten?
Ja. Ja, würde ich auch sagen. Die sind jetzt, man darf ja frei Schnauze reden.
Bitte, ganz genau. Das ist so der Sinn.
Die sind manchmal, also so also salopp gesagt, sind manchmal spiritueller als welche, die eben schon lange auf bestimmten streng gläubigen Wegen unterwegs sind und da auch schon ziemlich eingefahren sind.
Ja.
Und zum Beispiel die eigenen Gefühle gar nicht mehr so groß wahrnehmen, also viele Filter eingebaut haben, ne? So was alles sein darf, sein soll und nicht sein darf vor allem. Und ja, sogenannte Atheisten sind ja oft Menschen, also gerade ausdrückliche Atheisten sind ja oft Menschen, die haben eine Leidenschaft, die sind ja eigentlich auf der Suche. Mhm. Ja, und sind wählerisch und nehmen eben nicht alles, was man ihnen vorsagt, an Vokabeln. Und von daher oft sehr interessante Gesprächspartner, genau. Auch also besonders in der Frage.
Heißt, es kommt vor tatsächlich, dass ja. Ihr Menschen geistig begleitet, die von ja. sich behaupten, sie wären Atheisten und ja. Agnostiker.
Es kommt vor, also es ist mir kürzlich passiert, dass jemand kam, der auch ganz bewusst gesagt hat, ich suche jetzt jemanden, der von der Kirche ist, ja. obwohl ich mit Kirche überhaupt nichts zu tun habe und auch überhaupt nicht glaube. Und dann kam es zu dieser lustigen Szene mit dem Gebet am Anfang. Ich habe dir das, glaube ich, schon ja. erzählt, Johannes. also dass das Gebet anfing, ich also betete und der andere dann dachte, ich spreche mit ihm. Und darauf hey. Antwortete und sich wunderte, warum ich ihn jetzt plötzlich Herr nenne oder gib uns, habe ich da irgendwie so Offenheit oder ich weiß nicht mehr genau, was ich gebetet habe und dann fragte er mich ja, wieso bist du nicht offen und dann, also der reagierte sofort als ja. angesprochene Person, das war ein bisschen lustig und hat sich aber dann ziemlich schnell aufgelöst. Aber das ist so ein Beispiel für jemanden, der sich einfach da auf den Weg gemacht hat und jemanden sprechen wollte, der mit Gott irgendwie in Verbindung ist, mhm. so, oder der das zumindest von sich behauptet. Und es ging da auch jetzt nicht so sehr um die philosophische Frage, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht, sondern es ging eher darum, wie hältst du es mit deinem mhm. Glauben? Und das war ein total interessantes Gespräch. Mhm.
Ja. Ja. Ich kann auch noch ein Beispiel beisteuern. Ich hatte neulich sogar in diesen sogenannten Exerzitien, also in Intensivtagen, 4 Tage waren das, jemand da, die war von einem befreundeten Therapeuten zu diesem Kurs geschickt worden, die aber hatte einen gewissen christlichen Hintergrund, der aber, ich sag mal, ruhte. Und die war dann hier und hat eben nicht ausdrücklich gebetet so, also man spricht ja da auch einmal am Tag intensiver zu zweit, sagte sie atmet. Also sie setzte sich in die Kirche, die ihr atmosphärisch sehr gefallen hat und hatte ziemlich mit Ängsten zu tun und setzte sich dahin und atmete, also versuchte die Ängste auszuhalten. Und mit dem Atem irgendwie ja zur Ruhe zu kommen oder eine Kraft zu finden, die den Ängsten standhält. Und das ging 3 Tage lang so, also ganz, sag mal, ganz nicht ausdrücklich christlich gläubig, also das Wort Gott fiel, glaube ich, gar nicht in den Gesprächen. Aber am 4. Tag sagte sie dann, ja, und was kann ich denn jetzt so außer atmen? Wie kann ich das denn jetzt noch, ja. Noch mehr vertiefen? Oder was ist eigentlich noch der Unterschied jetzt zum Gebet? Ne? Also die Frage kam dann von ihr. Irgendwie so merkte sie, das tut ihr gut, aber so, ich weiß nicht, aus der Kindheit, sie hatte einen evangelischen Hintergrund, merkte sie, da könnte irgendwie noch was mehr sein, so vielleicht emotional, noch mehr Tiefe, als nur, sag ich mal, diese gewisse Technik mit dem Atmen oder auch die Frage, was spielen da für Kräfte eine Rolle, also was hilft mir da eigentlich, ne, ist das jetzt einfach nur Einbildung oder eine nette Methode? Also sie kam so ans Nachdenken, ne, und das fand ich total spannend, dann von dieser konkreten Erfahrung auszugehen und zu sagen, ja, was kann jetzt Gott damit zu tun haben oder was meint eigentlich jetzt diese Vokabel Gott in diesem Zusammenhang, ne, aber eben erfahrungsbezogen dann.
Jetzt hast du gerade ein spannendes, für mich spannendes Wort genannt, nämlich Einbildung. Ne? Also wenn ihr jetzt als geistliche Begleiter grundsätzlich davon ausgeht, dass Gott irgendwas zu tun hat mit dem Leben der Menschen, denen ihr so begegnet, ne? Und das sozusagen der einzige, ja, der rote Faden ist von Geist, oder die eine einfache Definition von geistlicher Begleitung, dass zwei Menschen sich miteinander unterhalten und wenigstens einer davon ausgeht, dass sich da irgendwie was ereignet, ne? Was vielleicht ein bisschen mehr ist als das, was man sonst so erklären kann. Also ich stelle mir ja schon vor, dass ihr die eine oder andere Wahrnehmung auch selber habt in Begleitung, ne? Oder auf Wahrnehmung und Ideen und Vorstellungen und Erfahrungen vor allem der Menschen rekurriert, mit denen ihr da redet. ich meine, wie macht man denn da jetzt den Unterschied? Ich meine, die Gefahr besteht doch immer, dass Sachen sich auch eingebildet sind, ne? Also, dass ihr euch selber was einbildet in Begleitung oder dass die Menschen, mit denen ihr redet, sich was einbilden, so dass ich, also, wie, was macht man da? Weil ich wüsste das jetzt nicht so für mich klar zu unterscheiden. Mhm. Grundsätzlich wüsste auch,
ja. Ja, mhm. Ja, das ist das Stichwort, ne? Unterscheiden. Mhm. Es gibt so eine ganz alte Tradition aus der Bibel schon, die Unterscheidung der Geister. Das heißt also wirklich hinzuhören, hinzuspüren, wohin führt das, was ich da gerade erlebe, was ich da gerade in mir spüre, was ich mir vielleicht einbilde, in welche Richtung führt das. Und da gibt's im Laufe der Tradition der 2000 Jahre Christentum so verschiedene Kataloge und Kriterienlisten, von denen man annehmen kann, dass die in der Frage ein bisschen helfen, die Geister zu unterscheiden. Also führt etwas mehr ins Leben, was ich erlebe? Oder ist es eine Einbildung, die mich eng macht, die mich vielleicht hochnäsig macht oder stolz macht, weil Gott mir das gesagt hat und ich das für mich behalte? Oder das Gegenteil, dass ich mich an jede Ecke und Straßenkante stelle und den Leuten meine Eingebung von Gott unter die Nase schieben zu müssen. Also da so die Extreme auf der einen Seite wahrzunehmen, aber auch zu gucken, wie wird eine Person als Person frei? Wie kann die wachsen? Wie kann die als Persönlichkeit heranreifen? Und das sind so Kriterien, die für mich wichtig sind, aber die mir auch helfen in meiner Begleitung. Deswegen ist so eine Nachbereitung der Gespräche wichtig, nochmal zu spüren, was ist da eigentlich geschehen? Habe ich mich so verhalten, dass es dem Leben dieses Menschen dient, dass er wirklich in diese Freiheit Gottes kommt? Und habe ich da vielleicht dazwischen gestanden und da was blockiert oder verwischt oder zu vereindeutigt? Also das ist mir eine wichtige Hilfe. Und im Gespräch selber braucht es einfach auch Zeit und Zeiten des Schweigens, um das zu spüren. Also manchmal gibt's das, dass man wirklich eine Minute oder zwei einfach gar nichts miteinander austauscht, sondern einfach guckt, was wirkt da jetzt eigentlich? Was tut sich in mir? Was spüre ich da? Also die Geister zu unterscheiden ist natürlich keine eindeutige Sache. Sie kann mehrdeutig zu Mehrdeutigkeiten führen und dann gilt es abzuwägen. Gerade wenn es um Entscheidungen dann geht, also was ist ein nächster Schritt oder auch größere Entscheidungen, da wirklich auch sich Zeit für zu nehmen. Das kannst du nicht übers Knie brechen, kannst du auch nicht terminieren, wann das sein soll, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren Unterscheidungsprozess oder wie auch immer, sondern das braucht einfach viel Zeit. Und das, finde ich, ist einer der großen Vorteile von geistlicher Begleitung. Wir sind also nicht durch Krankenkassen und damit durch Stundenkontingente begrenzt. Wir sind auch kirchlich nicht in Prozessstrukturen eingebunden, die uns das vorschreiben, sondern die Einzelbegleitung ist wirklich eine freie. Das heißt, in der Hinsicht auch frei, weil sie eben nicht in solche Fristen eingebunden ist oder in Lernziele, die erreicht werden müssten. Das entscheidet letztlich derjenige, der begleitet wird, selber.
Wird auch nicht bezahlt, ne? Also, genau. Also von denen, die teilnehmen, nicht. Das ist, ich hatte das jetzt in Köln tatsächlich eine Zeit lang, geistliche Begleitung habe ich mir genommen, weil ich unbedingt einen Jesuiten haben wollte. Mhm. Als es in Essen noch keine gab, inzwischen sind ja welche wieder hier. Mhm. Und also das war auch völlig klar, dass ich da kein Geld zu entrichten habe. Und zwar nicht, weil ich für Kirche arbeite, sondern das ist generell einfach so. Das war mir zum Beispiel ganz am Anfang auch nicht unbedingt klar. Bei Exerzitien ja, aber bei denen jetzt nicht. Können wir einmal, weil ich finde es immer ganz schön, wenn man sich einmal so ein Bild auch machen kann, wie das eigentlich konkret aussieht. Vielleicht einfach mal so ein bisschen erklären, wo Exerzitien eigentlich herkommen. Also wir müssen jetzt nicht das gesamte Leben des Ignatius irgendwie darstellen.
Jetzt sind wir plötzlich schon bei Exerzitien. Vorhin waren wir noch bei geistlicher Begleitung.
Wolltest du noch mal?
Nein, ich wollte nur sagen, also natürlich, das hängt irgendwie zusammen.
Ja, ja. Klaus sprang gerade schon, deswegen dachte ich, kann er jetzt aber, mal elegant den Schlenker machen.
Das stimmt. Aber ja, ich fände es ja auch spannend, nochmal wirklich.
Bleib ruhig, Flo. Ist okay.
Also geistige Begleitung ist ja ganz offenbar nichts, was jetzt irgendwie neu wäre. Ne? Du hast ja schon von der langen Tradition und, gesprochen und auch von dem, was dabei so an Literatur entstanden ist. Vielleicht können wir da nochmal einmal kurz, nur dass man so einen Überblick hat. Also wie lange gibt es das schon? Und warum hat man damit angefangen?
Also die christliche geistliche Begleitung gibt es seit Jesus Christus. Und davor gab es aber auch schon geistliche Begleitung. In der Bibel vor Jesus haben wir da viele Beispiele für, dass Menschen sich unterwegs begleitet haben auf ihrem Lebensweg. Also es ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit, wenn diese Dimension, dass Gott eine Rolle spielt oder das, was wir Gott nennen, eine Rolle spielt, da drin ist, dann ist es geistliche Begleitung. Im christlichen Sinne ist es eben durch zum Beispiel die Geschichte der Emmaus-Jünger oder des Jüngers und der Jüngerin, kann man vielleicht auch in einer Traditionsauslegung sagen, so ein bisschen grundgelegt. Also diese nachjesuanische Zeit, in der die Menschen miteinander ihre Trauer teilen und einen Weg, wirklich eine Wegstrecke auch unter die Füße nehmen. Geistliche Begleitung ambulant.
Vielleicht mal kurz für die da jetzt die Bibel nicht kennen. Die Geschichte ist die, ne? Jesus ist gekreuzigt worden. Seine ganzen Freundinnen und Freunde sind ziemlich fertig deswegen. Und zwei sind unterwegs von Jerusalem zurück nach Emmaus und unterhalten sich und sind in Trauer und sagen sich, ey, was haben wir uns nicht alle erwartet von dem? Und jetzt dieses entsetzliche Ende da zu Tode gefoltert und sind also ziemlich fertig. Und dann kommt plötzlich eine dritte Person dazu und unterhält sich mit und begleitet die halt auf dem Weg und am Ende erkennen die den dann als Jesus, der offensichtlich doch nicht tot ist. Ne?
Ja, und der das alles mitteilt und auch entsprechend den Mut macht, weiterzugehen und auch noch Kraft gibt durch so ein Abendmahl, an dem wirklich Brot geteilt wird und die dann die beiden ganz gestärkt wieder ins Leben zurückgehen und zu den anderen Jüngern und freudestrahlend da denen begegnen und ja, von der Kraft der Auferstehung einfach getrieben und motiviert sind. Und also, wenn man das nochmal kurz fassen will, das ist eigentlich so, geistliche Begleitung ist so ein seelsorglicher Fachdienst. Also, der sich innerhalb der Seelsorge im Laufe der letzten Jahre nochmal stärker profiliert hat und eben ganz gezielt jetzt in der Einzelbegleitung da längere Wegstrecken einfach mitgeht.
Ich möchte vielleicht noch so eine kleine Abgrenzung, also dass zum Teil sich eben auch eine Tradition entwickelt hatte oder eben auch weit verbreitet ist, kennen vielleicht viele auch so diese berühmte Situation Meister-Schüler. Im Zen-Buddhismus hat man ja viel diese kleinen Geschichten, ne? So der Schüler fragt, der Meister antwortet. Das ist eben eher dann so dieses Gefälle auch zwischen Meister und Schüler, Schülerin, und eben dann eher so, was man auch ja kennt, diesen Begriff Menschenführung, also eher diese Leitungs- und Führungsrolle des Seelsorgers oder des spirituellen Führers oder Gurus. Und da finde ich eben eine sehr schöne Entwicklung, diese geistige Begleitung, wie der Name schon sagt, ist eben eher eine Wegbegleitung auf Augenhöhe. Also vielleicht mit einem gewissen Erfahrungsvorsprung von dem einen, aber eben kein prinzipiellen Gefälle drin. Ne? Also wirklich jemand auf seinem Weg begleiten, ohne ihn zu belehren oder alles schon vorher zu wissen.
Und wenn jetzt einer kommt und sagt, alles schrecklich und ich weiß nicht ein, nicht aus und das ist alles Mist und ich fühle mich hier und dahin gezogen und diese und diese. Jetzt sag mir doch mal, was ich machen soll.
Ja, ja,
was sagt dann der geistliche Begleiter?
Das kommt durchaus vor, also weil natürlich auch oft Leute kommen, die konkrete Fragen, Probleme auch haben. Aber das ist zum Beispiel die Versuchung, dann eben diesen Menschen große Vorträge zu halten, was jetzt alles dran wäre und was sein müsste, was meistens eben nicht fruchtet, sondern nur schöne Worte bleiben, sondern wirklich zu gucken, was ist bei demjenigen jetzt da, was geht in ihm vor. Und also in jedem Menschen, egal wie schlecht es ihm geht, sind eben schon Kräfte da, auch da wieder rauszukommen. Und also man kann nur mit den Kräften arbeiten, die in ihm sind. Also diese schönen Stichworte heute auch therapeutisch sehr relevant, ressourcenorientiert, ne? Also die Potenziale zu sehen. Und das finde ich auch, ist auch wieder eine schöne Glaubenssache. Also ich glaube auch normal, also jetzt weltliche Therapeuten leben ja auch davon, dass sie irgendwie an die Kräfte des anderen glauben. Ne, sonst müssten sie ja gar nicht arbeiten. Also es ist eigentlich immer eine Glaubenssache, irgendwie an die seelischen Kräfte von Menschen zu glauben. Wir können das dann eben auch ausdrücklich benennen und wirklich schauen, was ist beim anderen da? Und sobald man das in die Richtung geht, merkt man auch, da springt was an beim anderen. Also da blüht jemand dann auf. Wenn ich ihn vollrede mit guten Ratschlägen, wird er immer kleiner und eher schwächer.
Wir hatten tatsächlich mal früher Seminare mitgemacht und einen Satz, den ich behalten habe, also meine Eltern damals, der war, Ratschläge sind auch Schläge.
Ja, ne? Also das, genau. Ja. Das lernt man zum Beispiel in solchen Ausbildungen für diesen genau, Dienst. Solche Weisheiten, genau. Mhm.
Also das gehört für mich auch zu dieser Freiheit, von der wir vorhin schon mal irgendwie das Thema hatten. Also diese Freiheit, dem anderen zu lassen, dass er seinen Weg findet oder dass sie ihren Weg findet. Also ich bin als geistlicher Begleiter oder als Begleiterin eben nicht in der Pflicht, da Erfolgserlebnisse zu produzieren, sondern bin wirklich da frei, den anderen zu begleiten, dass er, wenn er will, wenn er sich dem öffnet und kann, wirklich da auf den Weg macht und wenn er sich dem öffnet, was Gott in ihn gelegt hat oder in sie gelegt hat. Und da habe ich manchmal so das Gefühl, dass Menschen das für sich noch nicht so entdeckt haben. Also dazu zu helfen, das zu entdecken oder in sich reinzugucken, in die eigene Persönlichkeit, in das, was wirklich einem Menschen als Gabe mitgegeben ist oder als Gaben, das ist ja eine Vielfalt oft, das macht richtig Freude. Und das ist eigentlich auch so, dass wo das Geschenk oder das Gratis-Geschenk des Lebens so schön deutlich wird. Also das geistliche Begleitung ist nicht nur kostenlos, sondern auch noch gratis. Mhm. Das heißt also, hat mit dem zu tun, was Gott gegeben hat und was Gott einfach auch im Menschen aktivieren kann. Und wenn ein geistlicher Begleiter dazu ein Werkzeug sein kann oder einfach zum Gucken helfen kann, das zu entdecken, dann ist das schon ein toller Dienst. Das macht richtig, richtig große Freude.
Also jemand, der jetzt nicht die Brille des Glaubens aufhat, und dann so Formulierungen hört, wie was Gott in einen reingelegt hat, so, also ich vermute, es geht schon einfach um Persönlichkeit, ne? Wie man so, also was wie die Leute
Menschen halt angelegt
so
ist,
sind.
Ja. Ne? Und Entfaltungsmöglichkeiten. Also nicht nur sich mit dem zufrieden zu geben oder zu sagen, so wie es ist, ist es halt, sondern tatsächlich an Veränderung zu glauben.
Ja. Dann. Aber ein wichtiger Schritt ist halt schon eben auch der Blick nach innen, ne, dass sie sich beschäftigen mit wie und wer man eigentlich so ist.
Ja.
So. Und dann Ressourcen gucken.
Ja, ja.
Klingelt so, ich denke immer noch an, ne, das Orakel von Delphi, wo da über der Tür steht, ne, gnotis sehr, also erkenne dich selbst, was quasi die menschliche Aufgabe überhaupt
sein kann. Das stimmt,
klar. Das ist so alt, ne, wie die Menschheit wahrscheinlich.
Mhm. Ja. Die moderne Version ist übrigens in Matrix, ne? Dem Film, wo das Orakel besucht wird und sie weist Neo darauf auf den Satz über der Tür hin, auf dem dann steht Know thyself, also erkenne dich
selbst. Ja, das ist
genau dieser
das
Satz. Ist, ne?
Ja, aber da wird eben das antike
delphische wieder aufgehoben. Genau.
Also warum ich das vielleicht nochmal erzählt habe, so, das ist geistige Begleitung oder später dann auch Exerzitien in dem, was Exerzitien wollen oder was geistliche Begleitung so macht oder befördert, das ist nichts, also das ist jetzt nicht irgendwie eine explizit religiöse oder christliche Sondersache oder Spinnerei oder so, sondern es geht eigentlich um Dinge, die offenkundig irgendwie allgemeinmenschlich sind, ne? Oder auch sein können.
Kann man sicher so sagen, ja.
Ja.
Und wenn Leute eben sowas für sich nochmal suchen, die dabei einfach auch eine Begleitung brauchen. Also ich meine, viele kriegen das auch ohne Begleitung hin. Das darf man sicher auch nochmal sagen. Es braucht nicht jeder Mensch geistliche Begleitung. Und es ist auch gar nicht nötig, sein ganzes Leben lang von Anfang bis zum Ende geistliche Begleitung zu haben. Aber wenn jemand da eine Hilfe zu haben möchte, dann ist geistliche Begleitung sicher eine der Möglichkeiten. Und wir sagen natürlich, wenn wir das von Kirche aus anbieten, das ist bei der evangelischen wie bei der katholischen Kirche so, dass wir dann natürlich auch einen spezifischen Blick haben auf das, was wir Gott nennen. Und da kommen Leute dann entweder, weil sie es genau suchen oder weil sie es irgendwie schon mal kennengelernt haben zu uns. Die anderen, die vielleicht mit Gott gar nichts zu tun haben möchten, die kommen eher nicht. Also da kommt auch kein Atheist, der nichts mit Gott zu tun haben möchte oder mit Kirche oder mit den Leuten dort. Irgendein gewisses gelenktes Interesse gibt's dann schon.
Also wenn jetzt jemand da draußen, der das hier hört, sich denkt, oh, klingt spannend, wäre ja vielleicht mal was für mich. Wie kommt man denn jetzt an eine geistliche Begleiterin oder einen geistlichen Begleiter? Und nimmt man einfach sofort die Erstbeste, den Erstbesten oder was, worauf sollte man achten oder was ist der Weg, den man dann gehen kann, wenn man sich für geistliche Begleitung interessiert?
Ja, gute Frage, wieso die Kanäle laufen, ne? Das ist ja oft auch unser Problem, dass es, glaube ich, viel mehr Menschen gibt, die das durchaus wollen würden, aber es erstmal nicht kennen und dann auch nicht wissen, wo gäbe es das denn, ne? Also am einfachsten ist sicher die Homepage vom Bistum aufzurufen.
Wir haben wahrscheinlich auch Hörer in der Schweiz. Wahrscheinlich.
Ach so, ach ja, richtig.
Ziemlich sicher sogar.
Ja, auch dann hat man heutzutage ja alle Möglichkeiten, also geistliche Begleitung einfach mal einzugeben. Und ja, dann am besten natürlich etwas lokaler einzugrenzen. Ich glaube, also sagen zu können, dass es im ganzen europäischen Raum diese Möglichkeit gibt, oder das sprechen wir jetzt mal für den deutschsprachigen Raum, wo alle Bistümer, also jetzt katholischerseits, evangelischerseits, übrigens gibt's das natürlich genauso, alle Bistümer Ansprechpartner dafür haben, an die man sich wenden kann. Also in diesem Bistum Essen, in dem wir hier ja sitzen, sind zum Beispiel wir als Exerzitienreferat zu dritt dazu da, so erste Anlaufstation zu sein. Also es melden sich einfach Leute, die sagen, ich habe davon gehört, und will mal schauen, und dann treffen wir uns und zu so einem sogenannten Klärungsgespräch. Und da kann man schauen, was möchte jemand? Nur mal ein Gespräch oder zwei, drei oder jetzt eben eine längere Begleitung. Und dann haben wir einen ganzen Pool von Leuten hier aus dem Bistum, die alle dazu qualifiziert sind. Also das sind ja um die 50 Leute, die wir dann vermitteln können. Also da haben wir eine Liste konkret mit Namen, Daten. Und gucken dann eben, wenn jemand dann ausdrücklich jemand will als Begleitung, geht es ja auch darum, soll es ein Mann, eine Frau sein, ein Priester oder gerade nicht, oder Ordensfrau, Gemeindereferenten, was auch immer. Und da kann man sehr individuell gucken. Oder auch einfach lokal, dass jemand nicht so weit fahren will. Da haben wir halt alle Möglichkeiten. Also wenn die Leute erstmal bei uns landen, haben wir viele Möglichkeiten. Aber deswegen ist es ganz schön, auch mal darüber zu sprechen und ja, zu sagen, wie man da dran kommt.
Das heißt also jetzt, wenn jetzt jemand ganz lokal einfach zum nächsten Gemeindebüro oder Pfarrbüro rennt oder sagt, ah, da kenne ich ja hier die Pastorin oder den Pfarrer von der katholischen Kirche oder was, und geht da hin und sagt, hey, hier, wie sieht das aus mit geistlicher Begleitung, dann wüssten die da auch schon Bescheid und könnten dann entsprechend weiter.
Also ich gehe davon aus, dass die meisten mit dem Begriff was anfangen können, auch in den Pfarrbüros oder sonst einfach auch weitervermitteln. Und da ist natürlich auch am Ort vieles an seelsorglicher Begleitung möglich. Also die Seelsorge am Ort sollte ja oder könnte ja auch so ein Ort sein, an dem Menschen sich mit ihren Themen einfach auch dem Seelsorger, der Seelsorgerin anvertrauen. Das ist also die Seelsorge im Einzelnen, auch auf Gemeindeebene oder eben auf einer lokalen Ebene. Und wenn es dann darüber hinaus eben so eine Reihe geben soll, wo auch entsprechende Qualifikationen gebraucht werden, also unsere Leute sind ja ausgebildet, dass so Prozesse begleitet werden, die eine Person erlebt oder machen möchte, dann ist es sicher angesagt, da nochmal die geistliche Begleitung zu suchen. Und ich finde wichtig, also bei der Vermittlung auch deutlich dazu zu sagen, man probiert das natürlich erstmal aus mit der Person. Also wenn man ein, zwei Gespräche geführt hat und merkt, oh, die Chemie passt überhaupt nicht oder der spricht genau wie mein Vater und das geht gar nicht. Oder wie auch immer, dann sagen wir den Leuten auch, Mensch, guckt, dass ihr dann auch schnell ein Signal gebt, das geht nicht, dass ihr euch dann freundlich voneinander verabschiedet. Das wissen auch unsere geistlichen Begleiterinnen und Begleiter, die sind dann nicht gekränkt oder irgendwie enttäuscht, sondern die wissen, dass es stark auf das Vertrauensverhältnis und die Chemie ankommt.
Also auch da, es gibt nicht den Königsweg oder so macht man das richtig, genau. Oder so, sondern auch da höre ich wieder eine große Freiheit auch der Wege und Möglichkeiten. Ja,
und auch eine Ausbildung oder ein Zertifikat, einen Kurs besucht zu haben in der Richtung, der mehrere Jahre geht, ist keine Garantie, dass man für jeden der geistliche Begleiter ist.
Sein kann. Ne?
Ja.
Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen. Wie wird man denn geistlicher Begleiter?
Indem man von jemandem gefragt wird, kannst du mich geistig begleiten? Das ist das okay. Einzige Kriterium. Dann kann man natürlich sagen, gut, wir haben eine offizielle Liste mit diesen ungefähr 50 Leuten oder wie viel auch immer. Und das sind unsere Leute, die qualifiziert sind. Aber Das nützt alle nicht, solange nicht jemand tatsächlich als solcher angefragt wird. Es kann sich keiner ein Schild an die Tür machen, so nach dem Motto Praxis für geistliche Begleitung. Mhm. Jedenfalls ist das von unserer Seite aus nicht gedeckt, sondern es kommt tatsächlich durch das vereinbarte Setting zustande.
Und wie, wozu sind dann diese Zertifikate und diese Qualifikation oder Qualifizierungskurse dann da?
Das ist ein internes Standardkriterium sozusagen, ja, in dem wir eben auch sagen können, okay, da hat jemand sich intensiv mit der Tätigkeit als Begleiterin oder Begleiter auseinandergesetzt, das reflektiert für sich, aber auch ausprobiert, viele Gesprächsführungseinheiten absolviert, in denen sie gemerkt hat oder er gemerkt hat, an der Stelle habe ich meine Fallen oder an der Stelle habe ich eine besondere Begabung, da muss ich drauf achten oder das kann ich gut einsetzen oder da habe ich vielleicht eine zu starke Begabung, die mich eben auch sehr, sehr einschränkt. Und auch andere Kriterien, die also in so einem Kurs, Johannes hat das vorhin schon mal gesagt, so dieses übergriffige Direktive oder Ratschläge, ne, das hatten wir gerade schon mal, dass darauf geguckt wird, wie stark tendiere ich eigentlich dazu, oder bin ich ständig dabei, auf Stichwort meine eigenen Themen da dann plötzlich offen zu machen als Begleiter, was natürlich nicht sein soll, aber trotzdem eben als Persönlichkeit auch durchzuscheinen. Und ja, also dafür gibt's diese Kurse, die am Ende letztlich nur heißen, jemand hat sich damit stark auseinandergesetzt, hat vielleicht auch was gelernt für sich, hat vielleicht auch theologische Hintergründe nochmal bekommen für seine Tätigkeit, und ja, hat für sich auch in sein Gebetsleben integriert, wie er oder sie begleitet. Mhm. Also das ist uns in unserem Kurs jedenfalls auch wichtig, dass die eigene spirituelle Kraftquelle nicht nur irgendwo liegt, sondern man auch den Weg dahin kennt und den auch ab und zu geht, um da zu trinken.
Also man wird durch so einen Ausbildungskurs nicht vom unspirituellen Mensch auf einmal zum geistlichen Begleiter gemacht oder Begleiterin, sondern man ist im Grunde schon geistlicher Begleiter, Begleiterin, und dieser Kurs vertieft das. Mhm. Ne? Oder ja, dafür sind wir eben auch zuständig als Fachdienst für geistliche Begleitung, also auf die Qualitätsstandards, jetzt auch mal ganz professionell gesprochen, die Qualitätsstandards eben auch zu sichern. Sprich eben auch, wenn die Leute die Ausbildung haben, die auch im Blick zu haben. Also es gibt hier zum Beispiel eben auch eine Arbeitsgemeinschaft, geistliche Begleitung, wo wir zumindest einmal im Jahr eben auch alle einladen zu einem Fortbildungstag. Und jetzt gerade auch dabei sind, so kollegiale Supervision einzuführen. Mhm. Also dass es eben ja nicht Leute über Jahre, Jahrzehnte so vor sich hin brutteln, ne, und sich so allerhand einschleifen kann, eben auch in Eigenheiten, dass man schon immer wieder mal reflektiert und mit anderen drüber spricht. Mhm. Ne, so diese, ja, um die Qualität auch hochzuhalten. Ja.
Okay. Darf ich jetzt meine Schleife laufen oder nicht?
Oh Mann, frag mich doch nicht. So. Du bist doch ein freier Mensch. Ne?
Jetzt sind wir ja im Exerzitienreferat und komme ich gerade auch aus dem Thema selber raus. Ne? Also meine Einheit, die ich gestern habe vorzeigen dürfen, ist Exerzitien im Alltag gewesen.
Ich bin der Marc, der hat nämlich gestern glorreich seine praktische Prüfung bestanden.
Okay, das schneide ich jetzt raus.
Das glorreich schneidest du nicht raus.
Und also geistliche Begleitung ist eventuell Leuten schon nicht bekannt. Also ich stoße immer wieder auf Menschen, denen ich das gegenüber erwähne und sage, das wäre da vielleicht mal irgendwie ganz spannend, das mal zu machen. Und die wissen nicht, was sie da erwartet. Die haben das noch nie gehört. Und bei Exerzitien ist es noch schlimmer. Jetzt sitzen wir ja nicht im geistlichen Begleitungsreferat, sondern im Exerzitienreferat. Und könnt ihr da mal so ein bisschen deutlich machen, was ist das eine, was ist das, also geistliche Begleitung haben wir jetzt gehört, aber was sind Exerzitien? Und vielleicht auch, wo die so vom Gedanken so ein bisschen herkommen? Und dass man einfach mal so eine Idee davon bekommt, ja, was ist das, warum will ich das tun? Was erwartet mich da, was möchte ich da?
Also geistliche Begleitung hat viel mit Exerzitien zu tun, weil Exerzitien eigentlich so eine Intensivzeit sind, eine intensive Übungszeit, geistliche intensive Übungszeit oder spirituelle Intensivzeit von ein paar Tagen, eine Woche bis zu 30 Tagen kann das gehen, dass sich ein Mensch wirklich ganz diesem Thema widmet. Manche ziehen sich dafür in ein Kloster zurück oder in ein Exerzitienhaus, so wie in dieses hier, wo wir gerade sind, Kardinal-Hengsbach-Haus, oder auf die Straße. Das gibt's also auch, dass man sich an einen Ort begibt, wo eben dieses intensive geistliche Üben möglich ist. Und das geschieht dann in der Regel auch durch Begleitung. Also in der Zeit gibt's dann jemanden, der zum Beispiel zum täglichen Einzelgespräch dann da ist und den Menschen in seinen Exerzitien begleitet.
Das ist eigentlich eine geistlich üben, einen Tag auf Knien verbringen, die ganze Zeit an Gott denken, krampfhaft oder
blutig. Diese Formen gab es auch schon in der Kirchengeschichte. Früher
auch gerne.
Ja, aber das geistliche Üben heißt eigentlich, dass ich mich wirklich dem aussetze, was wir vorhin schon gesagt haben, was Gott mit mir so alles kann. Und das heißt zum Beispiel ein Stück aus der Bibel zu lesen und sich davon ansprechen zu lassen. Oder es heißt, sich von dem um mich herum in der Umwelt, auf einem Plakat, in einer Gesprächssituation ansprechen zu lassen. Oder es heißt, nochmal gut zu gucken, wie stehe ich morgens eigentlich auf? Was ist so der erste Gedanke an meinem Tag und wie putze ich mir die Zähne? Wie bewusst gehe ich in mein Leben? Welche Begegnungen gibt's da? Also das hat sehr unterschiedliche Formen, aber es ist nicht nur so dieses ausdrückliche, formale Beten. Das kann eine Hilfe sein, aber das macht noch nicht die Exerzitien aus.
Also das Wichtigste ist eigentlich, ne, du sagtest Intensivzeit, also überhaupt erstmal sich die Zeit zu nehmen, also mal auszusteigen aus dem Alltag, also mit seinen ganzen Anforderungen, Sorgen, Beschäftigungen. Also ich habe es auch mal einfach eine Leerzeit genannt, also Platz zu schaffen, mal nichts anderes zu tun. Das kenne ich selber. Ich mache ja auch selber, also nehme Exerzitien, dass ich mich immer wieder dabei erwische, doch Bücher mitzunehmen, weil ich denke, ach, da hast du tagelang Zeit und was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Und am Ende der Tage liegen die Bücher immer wieder noch im Koffer, weil einfach sobald man sich zurückzieht und ja nichts anderes mit sich, mit nichts anderem beschäftigt, kommen einfach die unerledigten Dinge so von innen, ne, kommen einfach hoch. Gefühle, Fragen, Sinnfragen, also die Dinge, die mich im Alltag einfach, die meine Aufmerksamkeit auch brauchen, die treten zurück und eben anderes, mehr so, ne, aus der Seele, aus dem Herzen, was so in der Warteschleife ist, kommt dann eben raus und beschäftigt mich. Also natürlich, wenn ich aber also deswegen gehe ich ja dahin, um dem Raum zu geben. Ich glaube, deswegen haben auch viele Respekt, also auch durchaus zu Recht Respekt vor solchen Tagen, die sagen, huh, wenn ich mich da zurückziehe, wer weiß, was da alles hochkommt. Ne? Und aber da ist eben dann unsere Erfahrung, dass das ist wirklich was sehr Schönes. Das ist eben nicht nur ein Glaube, sondern wirklich unsere Erfahrung, dass da eigentlich immer Gutes passiert. Ich habe es noch nicht erlebt, dass wirklich jetzt jemand völlig abgestürzt wäre oder so, sondern dass ja da irgendwie eben diese guten göttlichen Kräfte am Werk sind, die zum Beispiel erstmal positive Erfahrungen vermitteln. Also dass erstmal die Erfahrung kommt, es tut gut, mal nur da zu sein und die Stille zu erleben und einfach nur die Natur und Dinge zu genießen. Also es geht nicht gleich so in die Vollen, dass es schwierig wird, sondern zunächst mal passiert was Aufbauendes, wo ich meine Sehnsucht spüre und merke, da ist eine Spur und komme auf eine Spur und erfahre erstmal ja wirklich die positiven Seiten dieses Innenlebens. Und wenn das dann eine Weile so geht und ich dann auch einen Boden unter den Füßen habe, dann natürlich können sich auch mal schwierige Dinge zeigen, die dann mal eben dran sind.
So. Also wenn ich Exerzitien mache, dann gehe ich sozusagen auf einen Trip mit mir selber und Gott. Oder andersrum. Oder also wahrscheinlich ist das ja dann auch gar nicht mehr so ganz zu trennen,
ich weiß nicht. Genau. Mhm. Und dieses nicht zu trennende finde ich auch total wichtig. Also wir haben jetzt eher von der Situation gesprochen, Exerzitien in einem Haus oder in einem rückgezogenen Ort. Vorhin hieß es auch mal Exerzitien im Alltag, wo es eben genau um den Alltag geht. Also gar nicht so sehr sich der alltäglichen Dinge zu entziehen, sondern die bewusster anzugucken. Diesen Trip quasi mitten in meiner Welt und in meinen täglichen Beschäftigungen zu machen. Kann zum Beispiel bedeuten, in der Tat, das, was ich alltäglich tue, mit einer größeren Aufmerksamkeit zu tun, mit einer größeren Liebe zu tun oder auch mit dem Gespür dafür, was tue ich da eigentlich? Also wenn ich esse, dann esse ich. Und das wirklich auch mal ganz intensiv zu tun und zu spüren, was dabei passiert und wie das schmeckt und wie das riecht und wie das in meinen Magen kommt und wie mich das nährt und wie mich das erfreut. Oder auch die anderen Dinge, ich habe vom Zähneputzen gesprochen, also sowas wie gehe ich mit meinem Körper um, wie gehe ich mit mir selber um, welche Verantwortung übe ich da eigentlich jeden Tag alltäglich selbstverständlich und tue das jetzt nochmal ganz bewusst, um mir eben auch selber nicht nur was Hygienisches zu tun, sondern mir gut zu tun, darin mein Leben zu spüren, mich zu spüren, also die Exerzitien des Alltags. Das ist eigentlich was, wo man eben nicht für wegfahren muss oder irgendwie in ein Haus sich einquartieren müsste, sondern wo man wirklich mitten in der Welt sein kann. Und die andere Spur, von der wir auch gerne sprechen hier, das sind die Exerzitien auf der Straße, weil die ähnlich sind. Also da geht man schon in eine intensive Zeit des Spürens, aber dann eben nicht in einem Kloster, sondern auf der Straße. Das heißt also wirklich draußen oder in einer Institution, in einem Krankenhaus, vor einem Denkmal, also das, was uns in der Welt begegnet, auf der Straße begegnet, Menschen, Straßenszenen, Graffitis, ein Vogel, der vorbeifliegt oder der abgewrackte Tannenbaum, der am 3. März immer noch irgendwo steht. Also da sind wirklich ganz, also ist der Fantasie Tür und Tor geöffnet, sich davon ansprechen zu lassen, zu gucken, was passiert da eigentlich in dem, was ich da von außen wahrnehme, in mir innen drin.
Aber der Raum dafür, also dass man halt eine geschärfte Wahrnehmung hat und so, jedenfalls waren das bis jetzt meine Exerzitienerfahrungen, der öffnet sich schon in ganz erheblichem Maße eben auch dadurch, dass ich bewusst mit mir selber übereinkommen, also jetzt in meinem Fall einfach mal platt gesagt, einfach mal die Fresse zu halten.
Ja.
Also wirklich mal bewusst in eine Art von Schweigen zu gehen und eben, sagen wir mal, so das, was sonst den Alltag ausmacht, eben auch Alltagskommunikation einfach mal ein bisschen zurückzunehmen, damit da eben dann Platz dafür wird. Ich stell mir vor, das ist, also ich erlebe das immer wieder bei mir selber. Es ist echt erstaunlich, wie sich so das eigene Bewusstsein und der Blick auf sich selbst und die Welt verändern kann durch, wenn man mal einfach ein paar Tage lang, sagen wir mal, schweigt. Ne?
Ja, ja. Also das ist, ich habe letztens jetzt gelernt, dass Karl Rahner einen sehr schönen Satz gesagt hat, großer Theologe, auch des Konzils, der sagte, Exerzitien heißt, Gott die Frage zu stellen, was soll ich tun? Was möchtest du, dass ich mache? Und wenn man auf diese Antwort wartet, muss man den Mund halten, weil sonst hört man die Antwort möglicherweise nicht. Also das für mich war das auch eine tiefe Erkenntnis, dass Beten zunächst einmal heißt, vielleicht einfach mal den Mund zu halten und zu hören und zu gucken.
Ja, also ne, im Gebet wird oft so gesagt, ja, das ist Gespräch mit Gott, aber ich habe den Eindruck, es ist bei vielen so das Missverständnis angekommen, das ist ein Monolog, also dass ich Gott zutexte und zuquatsche und das gilt aber nicht nur für die Sprache, das gilt auch, glaube ich, für viele andere Kommunikationsweisen. Du hast vom Lesen vorhin nochmal gesprochen, Johannes, also da das auch in so einer Zeit wirklich mal einzustellen und zu gucken, was kommt mir denn entgegen, wenn ich selber spürend werde, also ein Hörender, ein Suchender, ein Sehender Mensch, der jetzt nicht alles an Kommunikation selber produziert, sondern empfängt. Also empfänglich werden ist für mich das Stichwort.
Es ist wirklich ganz erstaunlich, was mir zum Teil für Sachen dann hochgekommen sind, wenn ich selber Exerzitien gemacht habe oder so. Und also Dinge, die durchaus mit meinem Alltag vorher und auch hinterher wieder zu tun haben, aber also auch in erheblichem Maße, aber es ist also es ist schon abgesehen davon, dass man vielleicht eben auch, dass vielleicht auch kritische Sachen einem dann ins Bewusstsein kommen und vielleicht auch irgendwie unangenehme Sachen, wo man vielleicht einfach sich auch lange nicht mit beschäftigt hat oder so, das kann natürlich alles sein, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, also für mich persönlich waren Exerzitien, sogar wenn ich beim Hinfahren eigentlich noch nicht so richtig Bock hatte, das waren immer, weiß ich nicht, hat immer auch was mit Luxus zu tun, ne? Weil es, sagen wir mal, für mich zumindest dem Leben etwas hinzufügt oder etwas wachsen lässt, was ich sonst im Alltag echt einfach nicht hab, ne? So, und was aber trotzdem irgendwie ganz zu mir als Mensch gehört, dass ich irgendwie einfach sehr komplex bin und ab und zu ist mal so schweigen, echt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja der das ursprüngliche Anliegen der Exerzitien, also die Frage zu stellen, was soll ich machen? Soll ich Priester werden oder nicht? Das war irgendwie so die allererste Idee, glaube ich, die
Ignatius. Aber es gibt ja auch schon ältere Formen, ne?
Das, also so
oh, ja. Vielleicht sollten wir den Ignatius trotzdem mal erklären, weil er, glaube ich, ein ganz guter Pfeiler
ist. So, wir machen es ihm ja noch eine eigene Folge.
Das machen wir auch noch.
Genau, also dann müssen wir jetzt nicht das gesamte Leben irgendwie.
Aber dann holst du
um Himmels Willen, ja, das wäre. Nee, ich will da, nein, ich möchte einfach nur noch gerne mal so die Idee, wo ist es eigentlich angefangen? Genau. Ja. Und einfach so, welche Formen hat es bis dahin einfach genommen? Das muss jetzt gar nicht unglaublich tief oder detailreich sein, einfach nur, dass man mal so eine Idee hat. Ich kann auch sagen, warum mir das so wichtig ist. Ich habe immer gedacht, früher, wenn ich spirituell meditieren möchte, muss ich Buddhist werden. Weil ich immer dachte, wir Christen haben das nicht. Ja, wir Christen gehen in die Kirche, setzen wir uns hin, dann kriegen wir diesen Jesus-Keks und dann sind wir glücklich. Ja. So, ne? Und ich fand das immer sehr schade, dass das also so die von Einheit mit Gott sprachen oder von Einheit mit der Natur oder mit dem Sein an sich oder mit dem Universum, das waren immer so irgendwie die ganzen aus dem Fernen Osten. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, wie schön wäre es doch, wenn wir sowas hätten, und war also völlig überrascht, dass wir das sehr wohl haben, aber auch mir war das nicht bekannt.
Ja.
So, und vielleicht einfach mal so überlegen oder vielleicht einfach mal, wenn ihr ein bisschen erzählen könnt, wo kommt's denn her?
Die großen Propheten in der Bibel sind alle schon in die Wüste gegangen und haben sich zurückgezogen und haben so eine im heutigen Sprachgebrauch Exerzitienzeit gemacht. Und dann hat das Jesus auch aufgegriffen. Der hat sich auch zurückgezogen, hat gar nicht so sehr die Frage gestellt, was will Gott für mich, sondern hat sich eher diesem göttlichen Geheimnis verbunden, seinem himmlischen Vater verbunden. Und das wäre auch für mich so die Grunddefinition. Also so eine Zeit ist dafür da, um sich mit Gott zu verbinden. Denn mit den Entscheidungen ist das immer so eine Geschichte. Die lassen sich leider auch nicht auf so eine Exerzitienphase alleine trimmen. Mhm. Also man kann da Erkenntnisse gewinnen, man kann dazu sicher einiges sich erbeten im wahrsten Sinne des Wortes, aber die eigentliche Entscheidung kommt oft erst dann im Nachhinein und vielleicht auch erst ein Jahr später. Deswegen würde ich das von den Entscheidungen her nochmal ein bisschen frei halten, beziehungsweise das nicht nur als so eine zweckgerichtete Zeit nutzen und sehen.
Damit auch verzweckt leicht. Ja, ne? Also wenn ich zu zielgerichtet in solche Tage gehe, dann kann es gewollt werden, ne? Und dann soll was dabei rauskommen und das ist von der Haltung her meistens schon nicht förderlich.
Weil es halt wieder was von der Freiheit, um die es eigentlich immer geht,
so
wegnimmt. Da ist schon eine Enge da und es soll ja in die Weite gehen, hat man schon gehört. Und
so. Also es gibt so einen Begriff Entscheidungsexerzitien, der ist etwas schillernd. Also in der Tat kann es sowas geben, dass man sich einfach mit einer Fragestellung auch in solche Exerzitien begibt. Ich möchte gerne diese Frage für mich in dieser Zeit klären. Dann wird man als Begleiter immer sagen müssen, ob wir die klären in der Zeit, ist mal dahingestellt, aber dass du dich dem vielleicht nähern kannst oder da was zu hören kannst in dieser Zeit, das wäre dann so die Perspektive. Und es hat in der Kirchengeschichte dann ganz viele Ausprägungen davon gegeben. Also es gibt im 13. Jahrhundert von Gertrud von Helfter die Exercitia Spiritualia. Das sind die ersten schriftlichen Exerzitien in der Kirchengeschichte, die also schon das vorwegnehmen, was dann ein paar hundert Jahre später die Benediktiner in Spanien machen, was dann Ignatius auch kennenlernt und dann eben seine Exerzitien auch dann schreibt. Also da gibt's ganz unterschiedliche Ansätze. Und bei Ignatius ist einfach das verführerisch Schöne und Leichte, dass er das so kompakt und komprimiert in militärischer Befehlssprache anordnend dann also formuliert hat. Er war Offizier und hat dann aus der Sicht natürlich da auch eine Affinität zu gehabt. Und das ist durch den Jesuitenorden, den er dann gegründet hat, mit seinen Gefährten zusammen, dann auch so die Form geworden, die sich im Abendland vor allen Dingen durchgesetzt hat. Aber es ist nicht die einzige Form, das entdecken wir seit 50 Jahren wieder, dass es da auch viele andere Formen gibt. Es gibt kontemplative Exerzitien, die eben nochmal anders sind als die ganz klassisch ignatianischen, die von Ignatius eben herkommen. Und es gibt viele verschiedene andere Formen eben auch inzwischen. Ja, also es ist eine ganz große Bandbreite und ich finde das auch spannend. Das findet man auch übrigens im Internet, diese vielen verschiedenen Formen. und Färbungen. War vorhin schon vom Thema Natur, Schöpfung die Rede, also Schöpfungsexerzitien, Straßenexerzitien, dann diese kontemplative Form, dann auch sicher nochmal so diese Gemeinschaftsformen, die sind in den ignatianischen Exerzitien nicht unbedingt so stark gemeinschaftlich angelegt, die kann man einzeln machen, man kann sie aber auch in der Gruppe tun, wo dann auch der Austausch in der Gruppe auch zum Begleitort wird, also wo geistliche Begleitung in der Gruppe geschieht, nicht nur durch den Einzelnen in der Zweier, in einem Zweier-Setting. Ja, also es ist eine riesen Bandbreite. Und das wächst auch. Es ist eine wachsende Szene, die Exerzitien-Szene.
Dann, also ich weiß, dass es hier zum Beispiel vor Jahren schon auch explizite Auseinandersetzungen mit Meditationsformen, die eigentlich aus dem Zen-Buddhismus kommen, gegeben hat, die dann aber auch explizit hier angeboten wurden und glaube ich auch ziemlich gefragt waren. Ne?
So, und sind.
Ja. Genau. Also da ist offenbar eine ganze Menge möglich und es wächst noch. Ich persönlich würde ja, aber das ist mein eigenes Interesse, mich würde interessieren, wie sieht das im christlichen Osten aus mit geistlicher Begleitung beziehungsweise mit Exerzitien, also so bei den Orthodoxen oder bei den nicht kanonisch, weiß nicht, Syrer oder so, gibt es, wisst ihr da was drüber? Finde ich echt ruhig. Können wir auch.
Also es gibt es da auch, aber nicht so, wie es bei uns im Westen das gibt. Da ist eher so dieses, in der orthodoxen Kirche vor allem, oder in den orthodoxen Kirchen, ist es so, dass da stark das Staatsentum beziehungsweise das Meister-Schüler-Denken auch noch drin sitzt. Mhm. Wobei da die großen Meister eigentlich auch immer zu dem führen und ermutigen, was wir von der geistlichen Begleitung vorhin gesagt haben, dass es also gar nicht darum geht, einen Weg zu kopieren oder einen Meister nachzumachen, sondern sich auf den eigenen Weg zu machen. Und da haben die in der Ostkirche eigentlich eine viel breitere Tradition, weil dieses sich in die Stille zurückziehen viel stärker verbreitet ist. Also das hat da seinen natürlichen Ort auch im kirchlichen Leben, im alltäglichen kirchlichen Leben.
Ja, spannend. Also danke.
Also auch noch zu dem Stichwort von dir von gerade, von wegen Meditationswege, die wir mehr aus dem Osten kennen, also aus dem ganz weiten Osten, aus dem fernen Osten. Da fiel mir jetzt auch zu deiner Frage ein, der orthodoxen Kirchen. Da ist halt in dem Bereich, glaube ich, kann man sagen, schon früher und auch länger, breiter, zum Beispiel gerade dieses, eine Art kontemplatives Gebet, nennt man es halt im Christentum, eben dieses Herzensgebet oder Jesusgebet, was große Ähnlichkeiten hat jetzt mit einer Zen-Meditation, also um jetzt da nicht ins Detail zu gehen, aber auf jeden Fall auch eine schweigende, stille Meditation ist, ne, die einfach mal nur Platz schafft für Gott und eben auch ein Weg ist. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine breite Tradition, die auch gerade durch diese Bewegungen so in den 70er Jahren, wo aus dem Osten stark diese meditative Strömung kam, ja, wie das oft so ist, dann im Christentum eben auch wieder mehr geguckt wurde, was gibt's denn auch bei uns? Und wir haben auch immer wieder Leute, die Zen-Meditation gemacht haben und dann auch bewusst wieder merken, also neulich hatte ich gerade jemand, die sagte, ich bin jetzt einige Jahre ja buddhistisch unterwegs und merke, aber es sind doch nicht meine Wurzeln, ich werde nie eine richtige Buddhistin werden, ne, irgendwie. Und deswegen guckte sie nochmal, ja, was hat mich denn so geprägt, was sind meine Wurzeln und was gibt es da eben auch an Gebetswegen. Und das ist eben auf jeden Fall auch da. Aber ich glaube schon, man kann sagen, im Großen und Ganzen so etwas westlich orientiert, oft verkopft worden, ne, und zu viel mit Theologie und Formeln und Dogmen und so überlagert worden. Ne? Diese persönlichen inneren Wege sind da schon etwas ins Hintertreffen geraten. Mhm. Übrigens auch ignatianisch, das hatte ich neulich erst nochmal gelesen, dass diese Form, wie Ignatius sie wollte und eben auch praktiziert und gelehrt hat, auch bei den Jesuiten durchaus ziemlich ja in den Untergrund geraten ist. ist, weil es dann eben zum Beispiel eher diese Form von Vortragsexerzitien gab, ne, wo eben wieder ein Exerzitienmeister ist, der am Tag sogar mehrfach Vorträge hält. Da konnten dann auch 100 Teilnehmer sein. Es war natürlich effizient. und die haben mal halt zugehört und natürlich, natürlich auch drüber nachgedacht, sich besonnen. Und dann gab es aber halt als Gesprächsangebot eher dann auch, sag ich mal, nur das Beichtgespräch oder sogar nur die Beichte, ganz ohne Gespräch. Also schon eine sehr, sag ich mal, so etwas von oben herunter eine Form, die eben heute doch abgelöst wird durch dieses partnerschaftliche Miteinander gehen und suchen. So.
Ich finde das gerade total spannend, weil wir ja immer mal wieder in diese Diskussion kommen, ob es die eine Wahrheit gibt. Und das Schöne an den Exerzitien fand ich eigentlich immer, dass es mir die Möglichkeit gibt, meine Wahrheit zu finden. Ne? Und dass ich dazu ein bisschen auch gezwungen bin, zu akzeptieren, dass sie für jeden anders aussieht. Ne? Also die gleiche Bibelstelle löst bei 20 Leuten 20 verschiedene Dinge aus. Und wenn jetzt auch noch die Exerzitien selber Wandlungen unterliegen, dann ist es ja nochmal sympathischer. Ja, also eventuell passt ja das, was irgendwie bisher für, keine Ahnung, 200 Leute gut funktioniert hat, für mich nicht. Dann muss man halt gucken, was für mich passt. Ja, das darf dann auch sein und das finde ich eigentlich total spannend.
Also in dem Sinne, wie wir jetzt drüber sprechen, glaube ich schon sagen zu können, dass das also mit religiösem Fundamentalismus am Ende überhaupt nichts zu tun haben kann, weil es eben doch...
Richtig. Eigentlich eher so ein Mittel dagegen, finde ich.
Das scheint mir
auch so. Ja, das kann man auch geschichtlich dazu sagen, dass eben das schon auch, denke ich, mit ein Grund war, dass diese Form von Exerzitien nicht so gefördert wurde dann, weil natürlich die Menschen zu sich selber kommen. Stichwort Mündigkeit, ne? Also die Menschen lernen auch durchaus, wenn man so will, in direkten Kontakt mit ihrem Gott zu kommen. Und ich habe neulich erst noch wieder einen schönen Satz gelesen in einem Interview mit einem iranischen christlichen Schriftsteller, der sagte, die Kirche soll eigentlich den Weg zu Gott kurz machen, aber sie macht ihn oft immer nur länger. Ja. Das ist für mich genau so ein Punkt. Wo natürlich Macht und Kontrolle eine Rolle spielt. Menschen, die zu sich selber kommen, sind eben auch selbstständiger, ne? Und das war ja zu allen Zeiten so, auch außerhalb der Kirche heutzutage, wo Menschen zu sich selber kommen, ist auch immer eine Gefahr für die das Sagen haben. Ja.
Also die emanzipatorische Kraft von dem, was wir als Exerzitien beschrieben haben, die ist enorm. Und das hat immer auch ein institutionskritisches Moment. Also dass jemand, der in der Kirche nach Exerzitien sucht, nach geistlicher Begleitung sucht, der am Ende für sich Verwandlung oder Änderung wenigstens mitbringt und unter Umständen seine Lebensentscheidung nochmal komplett revidiert oder einen anderen Weg geht oder vielleicht auch sich von Kirche abwendet, kann auch dabei herauskommen.
Also mit Indoktrination hat es genau gar nichts zu tun.
Gar nichts zu tun. Also es ermächtigt den Einzelnen, die Einzelne zu sich und zu Gott hin.
Ja, jetzt, also wenn ihr das jetzt so hört, ne, oder gehört habt da draußen, jetzt haben wir unheimlich viel wieder, das ist wie immer, ne, unheimlich viel und nix bis zum Ende. Jetzt haben wir alle möglichen Sachen hier, also von Zen bis hin zu Straßenexerzitien, wir haben alles Mögliche jetzt hier im Wort gehabt. Das muss euch alle nicht arg verwirren. Ich verweise auf die Shownotes,
natürlich, wie immer,
die wir beifügen werden. Da werden wir also möglichst viel verlinken, werden auch gleich nochmal gucken, ob wir nicht noch ein paar schicke Literaturtipps anfügen können. Das gibt's dann also alles hinterher.
Da habe ich eine Liste jetzt gekriegt.
In den Anmerkungen. Vielleicht müssen wir die nicht gänzlich.
Ich habe noch nie ein 12-seitiges PDF dran gehängt. Muss ich mal gucken, ob ich das
schaffe. Ja, das ist ja vielleicht auch jetzt nicht im Sinne des Ja, also was meint ihr? Wie wird es damit weitergehen mit Exerzitien und geistlicher Begleitung so allgemein? Also wenn wir jetzt irgendwie von ne, Emanzipation geredet haben und von Freiheit geredet haben und dann in unsere Zeit gucken, wie es da gerade so abgeht in der Welt, da wäre jetzt mein Verdacht, eigentlich ist das ja, wäre eigentlich mal ganz schön, wenn das mal so ein bisschen noch mehr Raum bekäme. Ne? Also, boah. Das ist jetzt aber echt ekelhaft.
Das bin ich.
Ja.
So, doch, mach mal.
Also, stelle ich mir gleichzeitig aber auch schwierig vor, ne? Also in der Zeit, wo alles, sagen wir mal, immer mehr auf Effizienz und auf Wirtschaftlichkeit getrimmt scheint und so, und die Leute wirklich auch keine Zeit mehr haben. Also, ne, das, was die Leute am wenigsten haben, oder das merke ich auch an mir selber, ne, was ich am wenigsten habe, ist Zeit. Und dann soll ich da jetzt noch, sagen wir mal, Zeit wirklich, ohne zu wissen, was am Ende dabei rauskommt und wofür es ist, und ich kann noch nicht mal sagen, welchen Exerzitien habe ich wenigstens hinterher eine saubere Entscheidung oder so, dann, also, stelle ich mir dann aber auch nicht unbedingt leicht vermittelbar vor. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass viele Leute ganz offenkundig irgendwie auch ein Bedürfnis danach haben, mal so nach zweckfreier Zeit oder nach wirklich mal wieder zu sich kommen in der ganzen Maschine, in der wir so stecken. Also was ist eure Prognose? Wie wird sich das alles so?
Ja, das Kuriose ist ja, zweckfreie Zeit, die ich mir nehme, bringt ja was. ne? Also es ist nicht gut, das anzustreben, aber es greift eine Sehnsucht auf, oder ja, so Stichworte wie Sinn und Halt, Orientierung, sind ja heute sehr gefragt. Ne? Gerade in dieser komplexen Welt finde ich, also das geht mir selber so, ne? Wenn ich jetzt wieder sehe, Anschlag hier und Ängste und irgendwo muss ich ja sehen, wovon lebe ich noch oder wo mache ich mich fest. Ne? Also ich kann mich von vielem fortreißen lassen. Ne? So Depressionen sind immer mehr in Deutschland und Krankheiten und Krisen, Weltkrisen und was nicht alles. Ja, was ist meine Hoffnung, was ist meine Vision, wovon lebe ich wirklich, meine Seele, so im Innersten, wo mache ich mich fest? Diese ganzen Fragen, um die geht es. Und also ich glaube, wir sind da sehr davon überzeugt, dass das was Hochaktuelles ist, worum es hier geht, ne? Dass Menschen diesen, ja auch allgemeiner noch gesagt, diesen Grund zum Leben finden, finde ich immer wieder ein schönes Wortspiel, Grund finden, der, auf dem ich stehen kann zum Leben. Mhm. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, ja, diese Schätze, die da sind, eben auch in der Tradition des Christentums, aber dass, wenn man an diese Substanz kommt, auch immer interreligiös kein Problem ist. Also die Fundamentalismen gibt's in allen Religionen, mhm, eben aber auch diese, sage ich mal, wirklich befreienden Bewegungen zu sich selbst, zu einem unmittelbaren Gottesverhältnis.
Das gibt's so auch, die Mystiker, ne?
Ja, gibt's auch in allen Religionen, und das wollen wir fördern. Und unsere Frage ist eher, wie können wir das noch mehr vermitteln, ne? Also dass die Leute dazu finden. Also wir sitzen hier auf einem Schatz, mhm, und versuchen, ja, Schatzkarten zu streuen, dass die Leute den Weg dazu auch finden. Und natürlich auch im Dialog mit Menschen auch die Formen sich verändern werden. Das eben auch ganz klar ist. Nicht so, dass das so monolithisch ist. Wir wissen, wie, mhm, es geht, und die Leute müssen nur kommen. Also es ist auch für alle Beteiligten ein Weg. Aber das ist ja gerade der Punkt. Nur, dass man, ja, dass es eben viele Menschen gibt, die einem da auch dahin unterstützen könnten. Dass, ja, viele suchen das nicht, mhm, mehr in der Kirche. Ne? Wirkliche, in dem Sinne, tiefste Lebenshilfe. Und da versuchen wir Imagearbeit zu machen. Da sind wir wieder bei den Bildern, bei der Einbildung.
Ja, und Image. Ich glaube, der gesellschaftliche Beitrag, also zur Entwicklung der Gesellschaft, liegt ja offen auf der Hand. Das ist ja nicht nur eine Individualgeschichte, die bei der Person anfängt und endet, sondern das wirkt sich aus. Also wenn jemand so eine Exerzitienerfahrung oder eine geistliche Begleitungserfahrung hat, das wirkt sich aus aufs Umfeld unmittelbar. Das wirkt sich auch auf Politik aus. Also ich glaube, dass das, was wir hier tun, also mit dem, was geistliche Begleitung und Exerzitien kann, mal ganz frei gesagt, ein wichtiger Entwicklungsbeitrag für Gesellschaft ist. Und dass Kirche sich leistet, dass es uns gibt hier, finde ich, ist auch ein ganz wichtiges Signal. Und da erlebe ich, dass die Leute stark sowas wahrnehmen, wenn sie natürlich davon erfahren. Das ist, mhm, der Punkt. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir hier da einfach mal drüber sprechen durften.
Mhm. Ja. Also ich weiß jetzt von dir, Johann, ist das, dass es da sogar, also was alle, nur um nochmal klar zu machen, was da alles möglich ist. Also wenn ich höre, dass es dann irgendwelche, weiß ich, Managerkurse gibt, die euch anfragen und sagen, hey, mach doch mal irgendwas, aber bitte nicht christlich oder nicht zu christlich, ich weiß nicht genau. So, dann schickt ihr die auch nicht nach Hause, ne?
Ja, ja.
Mhm. Ja, diesen Hunger, diese Sehnsucht der Leute. Also auch wenn das jetzt vielleicht schick ist fürs
natürlich ist das
Firmenimage, ne? die wollen wir natürlich nicht um die Erfahrung bringen, dass das tatsächlich bei der Person was bewirken kann oder dass bei der Person etwas wächst. Also das ist schon eine Riesenchance. Und da kommen wirklich die ulkigsten Anfragen, ne?
Ja. Mir ist da auch dann erstmal egal, wenn die vielleicht auch sozusagen nur Entspannung suchen zunächst mal, ne? Also haben da einen Managerkurs und wollen dann halt mal eine Stunde entspannen oder Wellness oder wie auch immer. Ich finde, ich kann da ein Angebot machen und die Menschen erleben zumindest mal diese Stille, ne? Dieses einfach mal nichts tun. Und das werde ich schon sagen, dass das eben nicht zu verzwecken ist, sondern dass es einfach mal ein freier Raum ist. So viel darf ich ja dann schon sagen, auch wenn das eben, wie gesagt, nicht christlich gewünscht war. Aber dieses Grundmenschliche einfach mal zu erfahren, finde ich, da vertraue ich darauf, dass da ganz viel passieren kann, auch wenn die zunächst mal es nur Entspannung und Wellness nennen.
Wichtig ist nur, also es gibt keine Voraussetzungen, ne? Oder Vorbedingungen, um jetzt irgendwas von dem großen Schatz abzukriegen. Ne?
Genau.
Oder theoretisch kann einfach wirklich jeder, völlig egal welcher Religion, Weltanschauung, Überzeugung oder was auch immer kommen und mit euch und dann mit sich selber und dem eigenen Leben irgendwie ins Gespräch kommen.
Genau, wir gucken nicht auf den Taufschein oder ob es überhaupt einen gibt. Wir gucken auch nicht darauf, ist die Person in irgendwelchen Lebensverhältnissen, die vielleicht früher von Kirche mal argwöhnisch betrachtet wurden. Wir gucken nicht aufs Alter. Und wir gucken auch nicht auf die Finanzen. Also das ist bei uns auch der Vorteil, dass wir eben hier tatsächlich, wenn es um Exerzitienkurse geht und Leute eben sich irgendwo einquartieren müssen, da auch richtig gut unterstützen können. Dafür haben wir hier ein kleines Budget, wo wir die Leute also finanziell auch mit finanzieren können. Und das macht natürlich eine große Freiheit aus. Also dass die Leute sich da entsprechend, ohne große Barrieren, die es sonst in der Gesellschaft gibt, hier bei uns melden können.
Ja. Ist vielleicht auch mal eine interessante Information, wenn man sonst immer so draußen sich nicht so sehr auskennt mit Kirche und immer das Gefühl hat, bei Kirche jetzt als Institution ging es in erster Linie darum, Leute unter die Fuchtel zu kriegen oder Macht über Menschen zu gewinnen oder die zu das einem bestimmten das, Leben zu bringen oder so. Mhm. Ne, das ist auf jeden Fall auch mal Image von Kirche und hier kann man deutlich sehen, und zwar sogar in Euronen sehen, dass das nicht, jedenfalls nicht gänzlich der Fall ist, sondern dass es eben auch Gegenbewegungen gibt. Ja, Marc, was haben wir sonst noch?
Ich habe nur noch Hausmeisterthemen auf der Agenda, ansonsten hätte ich jetzt nichts mehr.
Hast du noch irgendwas? Was hast du denn noch an Hausmeisterthemen? Ich habe sonst auch nichts.
Wollen wir erstmal Danke sagen?
Wir sagen erstmal ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Klaus Kläffner, Johannes Lieder, herzlichen Dank, dass wir hier sein durften.
Sehr gerne.
Die Zeit genommen haben. Für das gute Gespräch.
Ja, danke. Genau. Ja, und also ich habe tatsächlich gar nicht mehr so unglaublich viel. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wir haben mal wieder Geld gekriegt, was uns ja wahrscheinlich die nächsten Jahre und Jahrzehnte, je nachdem wie lange wir das jetzt noch machen, immer wieder wahrscheinlich vom Hocker hauen wird. Auch da wieder Danke an alle Spender, danke an die, die uns auf Patreon begleiten. Und immer wieder ein bisschen Geld einwerfen, diesem wunderbaren kleinen Service, wo jemand tatsächlich einfach sagt, für jede veröffentlichte Folge gebe ich mal $2. Das ist ein amerikanischer Dienst, also geht's in Dollar. Und irgendwann ist es genug Geld, dass wir es auch abbuchen können.
Also wir sind nach wie vor echt baff, dass das so ist. Ne? Also genau. Zum einen, dass ihr kommt und mit uns reden wollt und dass ihr das hört und dass wir oder dass sagen wir mal, die Gretchenfrage euch irgendwie auch noch was wert ist. Ne? Das ist also bemerkenswert und ich bin immer wieder, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Wir spüren die Liebe. Ein Hinweis, den wir letztes Mal auch schon gemacht haben, der sich aber einfach nie häufig genug wiederholen lässt, ist der Hinweis auf das Podcamp im nächsten Jahr, Anfang 2017. Wer da noch nicht reingeguckt hat oder sich das noch nicht angehört hat oder angeguckt hat, kann das bitte, bitte tun. Auch da sind wieder einmal Hörer und Hörerinnen eingeladen.
Vielleicht gibt's dann auch mal wieder eine Gretchenfrage vor Live-Publikum. Ich muss da noch mit dem Marc Hart verhandeln.
Ja, das
wir hatten das in der letzten Folge.
Genau, wer da die Gründe wissen will, auch da die letzte Folge anhören. Und am Sonntag fahre ich mit meinem Ausbildungskurs nach London. Also weiß ich noch nicht, ob da die Zeit ist. Aber wir schauen mal, wie das so geht. Und da das hier wahrscheinlich die letzte Folge dieses Jahres 2016 gewesen sein wird, dürfen wir jetzt schon mal ganz wunderbare und gesegnete und großartige Weihnachten wünschen.
Wahrscheinlich gehabt zu haben.
Müssen wir mal gucken.
Aber vielleicht immer noch einen guten Rutsch und alle guten Wünsche fürs neue Jahr.
Nicht? Und da, also das Letzte, was ich gesehen habe auf Facebook und Twitter und sämtlichen sozialen Medien war, Gott sei Dank ist dieses Jahr vorbei. Und ich kann total verstehen, dass es euch so geht. Und deswegen...
ich fand es hier und da auch eigentlich ganz schön.
Ja, aber ich kann trotzdem verstehen, wenn Leute sagen, das war irgendwie kein... Also weltpolitisch war es kein schönes Jahr. Und alle, die an diesem Jahr irgendwie etwas auszusetzen haben, wünsche ich, dass es besser zu Ende geht und dass das nächste Jahr besser werden möge. Und damit bleiben Flo die berühmten letzten Worte.
Ja, in diesem Sinne. Passt auf euch auf eure liebe Nachbarin, auf euren lieben Nachbarn auch. Und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus
Gelsenkirchen.
Ganz genau.